Jetzt erstmal eine kleine Einführung zum Gesprächspartner, mit dem ich gleich sprechen werde. Und zwar habe ich mich mit Hannes verabredet in Bernburg. Hannes ist 23 Jahre alt, in Magdeburg aufgewachsen, aber in Gommern geboren. Und er macht das, was man politischen Content nennt. Jedoch ist er kein x-beliebiger Creator von außen. Er kommt von hier, aus der Region, hat selbst mit 16 die AfD gewählt, aus Protest, wie er sagt, ohne das Programm zu kennen. Heute geht er auf AfD-Veranstaltungen, konfrontiert Wählerinnen und Wähler mit ihren eigenen Widersprüchen und dokumentiert das für ein Publikum, das er selbst als überwiegend unpolitisch beschreibt. Wir sitzen also auf diesem Marktplatz und sprechen über den Unterschied zwischen Aufklärung und Aktivismus, darüber, ob sein Format vom selben Populismus lebt, den er eigentlich bekämpfen will, und über die Frage, wen er mit seiner Arbeit wirklich erreicht. Den Bauern im Dorf oder eher dessen Sohn. Und wir reden über das, was hinter den 40% steht. Abgehängte Region, fehlende Perspektiven, eine Ostidentität, die bei seiner Generation noch einmal anders wirkt als bei meiner. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch mit Hannes. Und an der Stelle will ich gleich nochmal für Patreon aufmerksam machen, dass ich da auf diesem Marktplatz in Bernburg sitze, eigentlich völlig erschöpft, vorher mit einem Campervan durch Sachsen-Anhalt gefahren bin, in diesem Campervan vorher auf Toilette gehen konnte und Wasser trinken konnte, mich vorbereiten konnte auf dieses Gespräch mit Hannes, habt ihr, liebe Patreons, möglich gemacht. Und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, die noch keine Patreons sind, vielleicht fragt ihr euch, was soll dieses Generve mit Patreon eigentlich? Ganz einfach, das macht das Überleben möglich. Es macht unabhängigen Journalismus möglich. Es macht diese journalistischen Träumereien möglich, die wir hier in Sachsen-Anhalt zum ersten Mal so richtig leben konnten. Deswegen werdet Patreon, alles muss raus, findet ihr ganz einfach dort, 3, 5 oder 9 Euro. Ihr könnt uns dort unterstützen und unterstützt damit eben große Späße, große Träume, große Möglichkeiten und ich finde einen sehr gerechten Journalismus. Dafür nochmal danke. Nee, also natürlich ist Sachsen-Anhalt irgendwie kein Krisengebiet, aber man hat ja das Gefühl, wenn man auf die AfD hört oder wenn man denen glauben würde, was hier für Zustände herrschen würden, die man korrigieren müsste, indem man die AfD wählt, dass hier die Hölle auf Erden ist. Mhm. Weil hast du rausgekriegt eigentlich als jemand, der viel unterwegs ist, der auf den Demos ist, der mit den Menschen spricht,
ja,
der sie auch provoziert, hast du rausgekriegt, wo es hier brennt?
Ich meine, guck dich ja um hier, ne? Also ich meine, also hier sieht es jetzt noch ganz nett aus.
Ja?
Da, wo ich gerade geparkt hatte, weil ich es nicht gleich gefunden hatte, so sind halt ganz viele Leerstand, kaputte Häuser, irgendwie schon so eine gewisse, so ein gewisser Verfall, glaube ich, den du halt hier hast, so. Ich meine, ich komme jetzt nicht aus Bernburg, ich komme ja aus der Gegend gebürtig, aus Gommern. Das ist so 20 Minuten von hier entfernt, ja, glaube ich, halbe Stunde. Und ich meine, du siehst halt überall so, was willst du hier machen als junger Mensch? Wo willst du hier hin? Was sind so deine Perspektiven? Und ich glaube, da gibt es nicht die eine Ursache, sondern es sind halt viele.
Ja.
Und ich finde es halt, ich finde es schön jetzt, dass du natürlich sagst, einer so viel Aufmerksamkeit bekommt. Auch, dass ihr hier seid, ist total cool. Aber dazu brauchst du halt erstmal eine Wahl, wo die AfD irgendwie bei 40% steht, dass die Leute hier irgendwie herkommen und sich mal angucken, was sind denn die Probleme. Ja, also zum Beispiel da, das ist sowas, was ich meine. So, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob du, also gibt es im Westen bestimmt auch, aber sowas siehst du halt hier die ganze Zeit so einfach runtergekommene.
Ja, ich komme aus Berlin. Also ich bin sozusagen, also ja, Ost-Berlin, okay, ist nochmal was anderes als ja, der gesamte Osten. Das unterscheidet sich auf jeden Fall. Aber ich kann auf jeden Fall mit diesem, ich glaube, mit der Ostidentität und mit dem Ostding auch noch ein bisschen mehr anfangen. Wie ist das für dich als 23-Jähriger? Mhm. Spielt das für dich eine Rolle? Weil das ist ja auch Teil des Wahlkampfs. Dieses wir, ja, Ostdeutsche, die wir hier uns beieinander stehen, Schulter an Schulter. Mhm. Ist es für die Jugend, spielt es eine Rolle hier, mhm, dass man Ostdeutscher ist?
Ja, ich glaube schon, total. Also für mich hat es auf jeden Fall eine Rolle gespielt, spielt es bis heute.
Ich glaube, inwieweit?
Naja, also merkst schon, dass du, also naja, einfaches Beispiel.
Ja.
Wenn du dich im Westen für Demokratie engagieren möchtest, sei das in der zivilgesellschaftlich, sei das in einem Verein, sei das in der Gewerkschaft, sei das in der Partei so, du gehst halt dahin und du kriegst sofort die Möglichkeit.
Ja.
Jetzt geh mal hier in Bernburg in ein Parteibüro und versuch dich da mal für deine Demokratie mal zu engagieren.
Ja.
Ich glaube, das ist schon ein ganz einfaches Beispiel, wo man halt sieht, dass der Osten halt immer noch anders ist und auch anders tickt. Und ich glaube, das ist halt nur ein Beispiel, diese Möglichkeit von, wie kann ich an meiner eigenen Gesellschaft teilhaben? Gerade dieses Wissen über Demokratie, Fördermöglichkeiten, Angriffspunkte, wie kann ich als junger Mensch meine Stadt hier mitgestalten? Ich weiß, in Bernburg gibt es, glaube ich, so ein Jugendparlament, gibt es nicht, aber es gibt hier eine sehr aktive Jugend, so, die ja, sowas hier macht. Ich habe mal mit denen gequatscht. Und ich glaube, das spielt halt dann schon eine krasse Frage. Also nicht nur in dieser Frage von Demokratie, wie kann ich mich engagieren, sondern es spielt halt eben auch eine Frage von, welche Chancen gibt es hier? Ich meine, wo willst du hier in Bernburg arbeiten? Ich weiß, hier gibt es so Papier- und Chemieindustrie. Das gibt es in Sachsen-Anhalt noch. So, aber wenn du keinen Bock auf Papier und Chemie hast und so wie ich zwei linke Hände hast, wo willst du arbeiten, ja? Und ich glaube, das ist so eine Sache und halt auch gerade diese Sozialisationssache. Ich meine, ich glaube im Westen, wenn ich mit Leuten aus meiner Generation im Westen mit denen rede, so für die ist das kein Thema. Aber guck dir die Lohnunterschiede an, guck dir die Vermögensunterschiede an, guck dir die Firmensitze an. Kein einziger DAX-Konzern sitzt im Osten. Von den reichsten 100 Deutschen ist einer ein Ossi. Das ist alles Wessis. Und ich glaube, da merkt man dann schon so dieses...
Es gibt auch einen ostdeutschen Milliardären.
Genau,
das ist der. Der macht so Beschichtungen für Verkehrsschilder.
Okay,
unter anderem. Ja, wir beschäftigen uns gerade in einem anderen Projekt über Wohlstandsverteilung und deswegen haben wir genau das so. Huch, das ist aber auch eine sehr extravagante Art, Milliardär zu werden.
Genau. Jetzt mal ganz kurz aus Interesse, jetzt mal vielleicht aufklären, was machen wir jetzt hier? Also
wir suchen uns eine Sitzbank.
Ach so, okay.
Das ist das Einzige.
Ach so, okay.
Dann nehmen wir die da hinten im Schatten so ein bisschen.
Gut.
Vielleicht fangen wir jetzt mal an. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge aus Sachsen-Anhalt. Und ich würde sagen, mein Gast stellt sich jetzt einfach mal selbst vor. Warum wir miteinander reden, kann ich ja dann gleich nochmal erklären.
Hallo, Hannes, ich bin 23, komme aus gebürtig aus Gommern, bin in Magdeburg aufgewachsen, lebe mein ganzes Leben in Sachsen-Anhalt, mache so Content Creation, sowas, was man so Polit-Influencing, Polit-Content und vor allem halt im Bereich Aufklärungsarbeit für Demokratie gegen Rechtsextremismus und jetzt natürlich vor der Wahl die AfD, unser Top-Thema, sage ich mal vorsichtig.
Ja.
Und ich glaube, deswegen reden wir miteinander. Aber vielleicht reden wir auch mit was anderem, keine Ahnung.
Nee, ich glaube, wir reden unter anderem über das, was du auf Instagram machst und TikTok. Also du gehst an die Demos und konfrontierst die Leute mit ihren eigenen Wahrheiten und sammelst diese Reaktionen ein. Man könnte jetzt sagen, dass es da auch was markant macht, in einer anderen Variante. Unterscheidet ihr euch? Oder ja, ist das ein Vorbild? Oder?
Nee. Also ich glaube, ja, wir machen, glaube ich, einen ähnlichen Content. So gibt es ja auch...
Kann ja mehr als eine Person
genau machen. Genau, es gibt ja einfach... Es ist ein ähnliches Format. Aber ich meine, die Perspektive ist halt eine ganz andere. Ne? Also ich meine, ich will das auch gar nicht so krass bewerten. Marco und ich kennen uns gut. Wir reden viel miteinander. Also wir reden öfter mal miteinander, tauschen uns aus und so. Er macht total wichtige Arbeit. Und ich finde das zwar gut, auch was er und wie er es macht. Aber er hat halt auch seine persönliche Note. So habe ich meine persönliche Note. Ich glaube, der wesentlichste Unterschied ist wahrscheinlich, dass ich... nicht, also ich habe vielleicht noch, ich kenne seine Motivation jetzt nicht genau, er sagt das ja schon, warum er das macht, aber ich glaube, meine Motivation ist, ich meine, ich habe selber mal auch AfD gewählt, ich komme ja aus der Region, ich lebe seit 6 Jahren, wo ich mich ganz aktiv hier politisch einbringe, wie die Radikalisierung stattfindet, wie sich die Perspektive verändert und ich mache meine mal so als Ossi über den Osten, im Osten zu berichten, ist halt was anderes, also Marc kommt ja auf jeden Fall aus dem Westen, so.
Ja.
Und das ist auch überhaupt nicht schlimm und ich glaube, ich finde, ich bin dankbar über jede Person, die hierher kommt, aber ich glaube, das ist schon ein fundamentaler Perspektivunterschied, ob du tatsächlich selber aus der Region hier kommst und dir selber quasi da auch aus dieser Perspektive, aus dieser Sozialisation heraus berichtest.
Was genau machst du? Kannst du das den Hörerinnen und Hörern mal beschreiben? Also ich weiß, was du machst, aber wie genau sieht es aus, was du tust?
Also im Wesentlichen gehen wir halt auf Menschen zu, die in einem aus meiner Sicht demokratiefeindlicheren Bereich unterwegs sind, insbesondere jetzt hier viel auf AfD-Veranstaltungen, reden dort mit den Leuten, konfrontieren die mit ihren Widersprüchen. Also es sind ja verschiedene Ebenen. Also wir haben natürlich zuerst gefragt, was beschäftigt sie, was machen, also warum sind sie hier? Einfach die Menschen hier zu verstehen.
Ja.
Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein wichtigster Aspekt und das auch zu dokumentieren und viel zuzuhören, viel zu fragen, also auch das, was du machst, also vielleicht auch auf einer anderen Perspektive, aber ich glaube, das ist das, was wir im Wesentlichen machen. Aber natürlich nicht nur gegen die AfD, sondern eigentlich auch für Demokratie und Aufklärungsarbeit. Wir versuchen auch in unseren Berichten, das sieht man dann auf YouTube, in den Gesamtberichten, die auch das demokratische Gegenangebot hier zu zeigen und zu zeigen, ey, der Osten ist halt nicht nur rechts, hier sind nicht nur alle blöd, sondern hier gibt es auch wahnsinnig viele tolle Menschen, die viel für das Land machen und ich glaube, so würde ich das beschreiben.
Also ich berichte ja schon sehr lange über die rechtsextreme, rechte, neurechte Szene, über radikale Tendenzen, auch sozusagen bei Islamisten in Deutschland. Also ich gucke wirklich gerne mir viele radikale Gruppen an. Und das erste Mal ist mir das aufgefallen, was Markant und du machen bei den Rechten. Und zwar Livestreamer auf Demos. Eingollern, die so Fragen stellt auf irgendwie linken Demos.
Ja,
der Ketzer,
genau.
Der auf Demos geht und die Leute so bloßstellt mit so ganz spitzen Fragen. Ist das vergleichbar, was ihr macht, nur auf der anderen Seite?
Ist natürlich eine schöne Frage und auch ein schöner Vergleich. Naja, also auch da muss man sagen, das Format ja, ist das Gleiche. Aber insofern müsste man auch sagen, Stern TV hat das ja auch gemacht oder der Spiegel, dass die zu AfD-Demos hingehen und auch da schon Fragen gestellt haben.
Ja, ihr seid also, spitzer, weil Stern TV und Spiegel, die wahren ja dann immer noch die journalistische Distanz und die sind dann okay, so...
Das machen wir nicht.
Nee.
Okay, gut.
Ja, also man hört bei euch natürlich raus, wo ihr steht. Also man hört bei Eingollern raus, wo sie steht, man hört raus, wo du stehst, wo Markant steht. Man hört es ja und sieht es ja.
Das wo stehe ich?
Na, es ist, du stehst gegen die AfD. Und als Berichterstattender sollte man ja erstmal keine Haltung gegenüber der AfD haben. Also, oder du kannst halt sagen, ich finde nicht gut, was ihr macht. Ich finde moralisch das verwerflich. Aber es ist nicht meine Aufgabe, aktiv daran zu arbeiten, dass man versteht, wie schlecht ihr seid.
Weißt du, was das Witzige ist? Das ist ja genau das, was die AfD-Wähler genau den Medien immer vorwerfen.
Natürlich.
Also wenn du die AfD-Wählenden fragst, die würden dir wahrscheinlich keinen Unterschied machen zwischen Markant, Spiegel, Stern und so. Die sind alles gleiche Schiene. Aber deswegen frage ich so nach, weil ich meine, das ist ja auch für uns eine spannende Erkenntnis. Und
für den AfD-Wähler ist eben der Ketzer oder ein Golland, das ist eine richtige Journalistin. Schmidtke ist ein richtiger Journalist
genau,
für doch weiter rechts.
Genau. Also natürlich ist das Format ein ähnliches, aber die Methoden kann man auch miteinander vergleichen. Ich würde aber meinen, der Anspruch ist ein anderer. Ja? Also zumindest, ich kann ja jetzt nicht in deren Köpfe reingucken.
Ja.
Also musst du schon Ketzer und ein Golland selber fragen.
Habe ich.
Ach, echt spannend.
Also Ketzer auf jeden Fall.
Okay, das musst du mir mal erzählen, was er gesagt hat. Das würde mich sehr interessieren, was Herr Jäger sagt. Also ich glaube, beim Ketzer, den ich wesentlich mehr verfolgt habe als ein Golland, glaube ich, war es am Anfang eher ein Widerstandsgefühl gegen die Linken.
Corona auch, also es begann auch Corona, ja alles mit Corona.
Genau, und dann aber irgendwann ist es eine politische Agitation umgeschwungen. Und irgendwann, ich meine, jetzt macht er ja nur noch so radikal-Christenzeug, so, ja, pff, ist mir eigentlich egal. Auch wenn er da mit ganz zwielichtigen Leuten teilweise chillt, aber es ist juppie. Ich glaube, dass es bei ihm halt diese Agitation war. Und das würde ich zum Beispiel sagen, das ist bei uns nicht. Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, also als Beispiel, ich bin bei der Linkspartei, ich bin jetzt nicht bei der Linkspartei, ne, aber ich wäre bei der Linkspartei und würde sagen, ja, AfD ist kacke, wählt mal bitte Linke.
Mhm.
Und das hat der Ketzer ja schon mehr oder weniger so gemacht. Ein Golland macht das ja sehr deutlich. Also bei einem Golland ist ja ganz klar, ich bin bei der AfD, ich bin für die AfD und ich gehe auch, das ist meine, also das ist von Mutmaßung, ich gehe auch teilweise mit der AfD-Position ganz bewusst auf Antifa-Leute, um die zu demonstrieren, zu provozieren und die auch schlecht drunter zu machen. Es gibt ja Leute, die werfen uns das auch vor. Ich würde meinen, wir machen primär zuerst Aufklärungsarbeit für Demokratie. Ich meine, ich mache keine Werbung für eine spezifische Partei. Wir reden mit allen demokratischen Parteien. Wir reden auch offensichtlich mit der AfD.
Mhm.
Also wir reden mit allen so. Und ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel zur Landtagswahl auch ein großes Spitzenkandidierenden-Interview gemacht mit dem Sven Schulze, mit Armin Willingmann von der SPD, Eva von Angern von den Linken und Susa Sibora-Seitz von den Grünen, dass man sich auch mal die Position...
Hat Sigmund euch abgesagt?
Den habe ich nicht gefragt, weil es macht bringt nichts.
Uns hat er abgesagt.
Ja, genau, aber hätte auch nichts gebracht. Der lügt dir halt ins Gesicht. Der lügt dir auch in die Kamera.
Ja.
Ist so.
Das ist ein kurzer Exkurs, weil wir das nämlich auch gerade diskutieren, weil ich ja mit einem, also wirklich hier so beim Podcast-Set im Hintergrund jetzt... egal. Wir haben... Ja, mit Matthias Lieschke gesprochen, jemand, der Landtagsabgeordneter werden möchte. Und wir haben die
AfD.
Für die AfD. Mhm. Und die große Frage ist wirklich, wir können ja auch nicht die Menschen ignorieren. Wir müssen doch eigentlich mit denen uns auseinandersetzen. Du aus deiner Perspektive, ich aus meiner Perspektive, wir müssen ja in den Diskurs gehen. Mhm. Wie machen wir das? Also du sagst, ich habe den erst gar nicht angefragt. Ich sage, ich habe angefragt, aber er hat nicht reagiert, beziehungsweise abgesagt.
Mhm. Naja, also wie gesagt, bei Herrn Sigmund ist das ja eine andere Dimension. Ich meine, Herr Sigmund droht mir mit irgendwelchen Anzeigen. Herr Sigmund macht unsere Arbeit die ganze Zeit verächtlich, lacht uns mehr oder weniger aus so. Ich meine, auf welcher Grundlage soll ich denn da ein Interview führen?
Einfach drüber stehen.
Ja, gut, aber ich meine, wenn jemand dir schon im Vorhinein mit irgendwelchen Anzeigen droht, tut mir leid, aber das ist für mich so, also das gebietet einfach jemand, der sich Mut zur Wahrheit auf die Flaggen schreibt und dann kritische Presseberichterstattung verhindern möchte. Ist ja ein schon Widerspruch an sich und ich weiß nicht, ob man da, ob dann da einfach schon die Grundlage für den Diskurs halt nicht da ist.
Ich meine, stimme dir dazu, das ist so.
Genau, so, ne? Also ich meine, ich verstehe das auch voll, dass man natürlich das Argument bringen kann, ja, der ist Spitzenkandidat hier, die Partei hat gute Umfragewerte, so. Ist ja nicht so, dass wir nicht mit seiner Partei reden, wir reden ja sehr viel mit seiner Partei. Nur halt gerade... Ich glaube halt auf dieser persönlichen Ebene, wenn jemand halt dich lächerlich macht und verächtlich macht, was er öfter getan hat, wenn die AfD auch da das einfach anzeigen möchte, so, das ist halt einfach keine Grundlage, auf der ich gerne sprechen möchte. Wenn diese Vorgeschichte nicht gewesen wäre, dann hätte ich mir das überlegt, so, dann hätte ich vielleicht nochmal anders darüber gedacht, aber... genau, ich glaube, das macht so keinen Sinn. Was war jetzt die Frage?
Sorry. Das war nur ein kurzer Exkurs. Wen erreichst du eigentlich mit dem, was du machst? Wir haben auch überlegt, predigen wir nicht zum Chor? Also die Leute, die uns konsumieren, also die Medien, die ich jetzt gerade hier in Sachsen-Anhalt mache, die Medien, die du hier schaffst auf Instagram und TikTok, sind es nicht schon Leute, die sowieso überzeugt sind, auf der demokratisch richtigen Seite zu stehen?
Glaube ich nicht. Also ich glaube, es sind drei Ebenen. Also also aktuell zur Wahl würde ich sagen, es sind drei verschiedene Hauptschwerpunkte, die wir bei unserer Arbeit haben. Der Schwerpunkt eins ist, und das, ich meine, ich war jetzt auf großer Buchlesetour, im Übrigen auch noch eine Sache, die mich von Marc unterscheidet oder von anderen Leuten. Ich meine, wir machen nicht nur Demo-Content, sondern wir haben jetzt...
Wer sind wir?
Mein Team und ich.
Okay.
So, wir haben jetzt, kann ich gleich noch was zu sagen. Aber ich meine, wir haben jetzt schon im Vorjahr, ich habe ein Buch geschrieben über dieses Thema, wo man nochmal eine andere Zielgruppe erreicht. Ich habe jetzt eine Lesetour organisiert mit 10 Terminen, primär in Ostdeutschland. Wir haben auch Hamburg und Köln und sowas gemacht, aber primär in Ostdeutschland. Wir machen jetzt nochmal so eine Sachsen-Anhalt-Tour, wo wir nochmal 4, 5 Stops in Sachsen-Anhalt machen. Wir machen danach nochmal eine große Lesetour mit nochmal 10 Terminen. Also wir haben dann 25 Lesungen organisiert, wo wir Demokratieräume schaffen, mit den Leuten in den Diskurs gehen und auch explizit sagen, egal welches politische Couleur, komm mal bitte vorbei. So, ich glaube, das ist auch noch ein fundamentaler Unterschied, dass wir halt auch sagen, wir gehen halt auch in den analogen Gesprächsbereich. Also das, was ich jetzt sagen wollte mit den Lesungen, wo ich gemerkt habe, für viele Leute ist das, was wir hier machen, Hoffnung. Weil viele Leute sehen so, ey, hier ist noch wer, der aufsteht, hier ist wer, der sein Maul aufmacht, hier ist wer, der da auch Widerstand leistet, wo ich das jetzt nicht so als Widerstand, also Widerstand jetzt nicht per se sehen würde, aber jemand, der irgendwie sich dem entgegenstellt. Und das hat was mit Hoffnung zu tun. Das ist zumindest das, was mir gespiegelt wird. Das ist ein Teil. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Also, dass die Leute sehen, okay, ja, 40% AfD, aber 60% wählen die halt nicht. 60% sind aktuell unentschlossen, wissen nicht, was sie wählen. So, also ich glaube, da ist ein ganz, ganz entschiedener Punkt. Der zweite Punkt ist, das ist vielleicht doch der geringere Teil von diesen drei Punkten, sind natürlich auch AfD-Wählende. Ich meine, wenn du in die Kommentarspalten guckst, bei den Videos sind ja furchtbar viele Leute, die mich oder das, was wir machen, total kacke finden. Und auch das ist okay. In der Demokratie muss ich aushalten, dass Leute mich auch kacke finden. Und ich habe damit kein Problem, wenn es auf einer sachlich-inhaltlichen Ebene passiert. So. Aber auch die wollen wir erreichen. Weil es heißt ja immer, wir erreichen die AfD-Wählenden nicht. Ja doch, da erreichen wir sie.
Ja.
Und dass die halt dann die ganze Zeit stänkern. Aber okay, mein Gott, sie schauen sich's an. Und das ist die dritte Ebene und das ist für mich, für die Wahl zumindest am wichtigsten. Wie gesagt, es gibt 60% der Leute, die unentschlossen sind. Und wenn ich schaue, wie viele politische Social Media gibt es denn? Ich glaube, es sind so 10% des Contents, der auf Social Media ist. Also bei TikTok weiß ich es. An der Plattform müsst ihr mal gucken. 10% des Contents, die wirklich politisch sind. Das heißt, also 90% der Leute, die auf diesen Plattformen sind, schauen kein Politik.
Ja. Die gucken, wie man bei im Airfryer was richtig gut machen kann.
Oder, weiß der Kuckuck, Urlaubsvideos, Autovideos, keine Ahnung. So, und da gibt es eine kritische Masse an Leuten, die, glaube ich, wirklich unentschlossen sind. Die gerade pendeln zwischen, wähle ich jetzt vielleicht wirklich Protest-AfD? Das sind ja 50% der AfD-Wählenden, wählen noch Protest. 50% sind überzeugt, die kannst du auch nicht mehr zurückgewinnen, aktuell nicht. Und meine Hoffnung, unsere Hoffnung ist, dass wenn sich quasi jemand, der jetzt gerade zwischen CDU und AfD pendelt, schwankt, und der sieht, ach du Scheiße, das sind Leute, die verharmlosen Holocaust, die zeigen Hitlergrüße, die kennen ihr eigenes Programm nicht, die widersprechen sich die ganze Zeit selbst, die haben keine Inhalte, außer irgendwie dagegen sein, dass die dann vielleicht nochmal nachdenken und sagen, will ich mich mit denen gemein machen? Ist das wirklich das, mit dem ich mich gemein machen möchte? Das ist meine Hoffnung zumindest.
Ist das Aktivismus?
Es ist, glaube ich, es ist eine Mischung aus beidem. Genau, und das ist aber ein Unterschied zu politischer Agitation, würde ich sagen. Also auf der einen Seite haben wir natürlich auch in unseren Beiträgen journalistische Elemente, also die Konfrontation, versuchen Zwei-Quellen-Prinzip. Wir haben natürlich auch versucht, eine gewisse Neutralität gegenüber allen anderen Parteien natürlich zu wahren. Und natürlich gibt es eine aktivistische Komponente.
Ja.
Aber es ist jetzt keine Agitation in eine bestimmte politische Richtung. Ich meine, wie gesagt, ich habe meine Meinung zur AfD, die habe ich offensichtlich geändert.
Das darf ich sowieso mal kurz mal nachhaken.
Genau.
Also du hast, wann hast du festgestellt, ich mag die AfD und wann hast du festgestellt, ich mag sie nicht mehr?
Ich würde nicht sagen, ich würde da nicht von mögen reden.
Ich möchte sie wählen und ich will sie nicht mehr.
Genau, also das war zur Kommunalwahl 2019, ich bin Baujahr 2003 und da war ich frisch 16.
Ja.
Und zur Kommunalwahl konnte ich das erstmal wählen. Das war parallel mit der Europawahl zusammen. Und mein Vater, der ist halt auch in diesem verschwörungstheoretischen rechten Gedanken. Fluss.
Schon immer oder Corona?
Schon
immer.
Nein, schon immer. Okay. Also der war schon immer irgendwie ein bisschen verschwurbelt, würde ich sagen. Ich habe immer mit ihm viel über Politik diskutiert, aber ich meine, mit so 15, 16 hast du halt politisch keine Ahnung. Ne? Also gibt vielleicht Leute, die sind in dem Alter schon gebildeter. Ich hatte da zumindest eher weniger Ahnung. Und er hat mich davon überzeugt und gesagt, ja, AfD ist gut, weil die sind gegen die da oben. Also die sind einfach gut, weil Protest. Ne? Und wie gesagt, wenn du keine politische Ahnung hast oder glaubst halt, was deine Eltern sagen. Und dann habe ich es halt einfach auch aus Protest gemacht, weil meine Mutter ist halt eher so eine SPD-Wählerin gewesen. Und ich fand das halt irgendwie cool und rebellisch, glaube ich, dann einfach mal auch aus meiner Mutter richtig zu sagen, so, ich habe AfD gewählt, weil hier so. Und die Motivation war keine Überzeugungswahl. Ich kann das Programm nicht. Es war halt einfach eine Wahl von, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Hier ist eh alles kacke, hier gibt es kein Angebot. Für mich interessiert sich irgendwie keiner. Also will ich jetzt mal AfD und damit kann ich irgendwie mal ein paar Leuten irgendwie blöd machen. Mhm. Das war die einzige Motivation.
Und wie lange hat es gehalten?
Ja,
ich glaube, das war wodurch haben sie dich verloren?
Ja, dadurch, dass Leute mit mir viel geredet haben. Und ich wollte mal Musiker werden. Ich habe Schlagzeug gespielt und habe einfach Leute gesucht, die mit mir zusammen Musik machen. Und dann bin ich auf so eine linke Punkrock-Band gestoßen.
Du hättest aber auch die neue Lanzer-Band gründen können.
Ja, hätte Fahrradkette, dann hätte ich vielleicht heute schön beim dritten Weg auftreten können. Schade, dass es mit der Karriere nichts geworden ist. Ach Mann. Naja gut.
Trotzdem ist es ein Scheideweg, den du gegangen bist. Du hast gesagt, okay, linke Punkband, du hättest aber genauso gut wirklich irgendwie eine Rechtsrock-Band gründen können.
Also ich glaube nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt wirklich ein gesichert rechtsextremes Weltbild hatte. Also ich bin von meinem Grundtenor ein sehr frohmütiger Mensch, ein sehr optimistischer Mensch. Und ich glaube nicht, dass ich mich in Rassentheorien und in wildestem Hass auf alles andere, was ich irgendwie ablehne, mein Leben lang hätte gefangen sein wollen. Also das auch zu dem Zeitpunkt nicht. Aber wie gesagt, das war eine reine Protestwahl, also keine gesichertes Weltbild.
Aber du bist ja dann wahrscheinlich mit der Entscheidung, mit 16 AfD zu wählen, bist du ja überhaupt nicht negativ aufgefallen wahrscheinlich in deinem sozialen Umfeld. Das war dann so... Es war ja dann nur Protest gegen die Mutter und nicht Protest gegen die Gesellschaft.
Ja, es war auch schon Protest gegen die Gesellschaft.
Aber die anderen wählen es ja auch.
Genau, also ich meine, eben muss man ja auch sagen, zur der damaligen Zeit haben in Sachsen-Anhalt schon 25% der Leute knapp AfD gewählt.
Ja, also es ist eine große, es ist ein Viertel.
Genau, es war damals schon ein Viertel so, ne? Also deswegen, das war halt auch, glaube ich, einfach gesellschaftlich kein Problem. Ich meine, ich habe das auch nicht an die große Glocke gehangen. Aber auch zu deiner Frage eigentlich mal zurückzukommen, wie dann der Vibe-Shift war. Wie gesagt, ich habe dann halt einfach da ein paar Leute gefunden, die mit mir einfach Bock haben zu reden oder Musik zu machen. Mhm. Und die haben das dann irgendwann offensichtlich auch gemerkt, dass ich vielleicht so hier und da mal ein paar Takes gebracht habe, die vielleicht irgendwie dumm sind oder blöd sind oder unwissend sind. Und haben die mich echt aufgeklärt. Also die haben mal 6 Monate lang während den Bandproben haben die mir dann halt immer so, ich würde sagen, einfach, ich will nicht sagen linke Theorie, aber schon eher sowas gesagt, sodass die Probleme, die ich halt habe, das ist halt nicht Migration, das ist halt nicht, keine Ahnung, der Ausländer nimmt dir hier die Arbeit weg oder ist zu faul zum Arbeiten, kommt ja immer ganz darauf an, was man gerade so braucht in der Schublade, ne? Aber sondern eher diese Perspektive von, ja, es sind halt soziale Themen, die hier doof sind, im Osten Treuhand, fehlende Investitionen, fehlende Perspektiven so, und das sind halt soziale Themen und haben halt rechte Parteien, oder zumindest die AfD, keine Antworten drauf, ist ja bis heute so. Und das hat mich dann beeindruckt und dann habe ich mich ja dann auch schnell umpolitisiert und bin ja dann im März 2020, also schon so dreiviertel Jahr später in die SPD eingetreten. Ne? Ja. So, also und da muss man halt sagen, ich glaube, wenn du halt sowas machst, oder wie gesagt, da kannst du, also wie gesagt, kann ich auch von mich sagen, hatte ich keinen.
Bist du noch mal SPD-Mitglied?
Ich bin da noch Mitglied, aber nein, ich meine, ich schäme mich dafür nicht, das ist öffentlich einsehbar. Ich bin aber aktuell sehr unzufrieden mit der SPD-Politik in Berlin. Finde, dass das, was Friedrich Merz und die SPD an vielen Stellen dort macht, ist sehr, sehr schlecht für den Wahlkampf hier und sehr unförderlich. Aber das sagt ja nicht nur ich, das sagt der Spitzenkandidat der SPD, auch Herr Armin Willingmann, das sagt Sven Schulze, der Ministerpräsident hier von Sachsen, von der CDU. So, also ich glaube, genau.
Was kannst du leisten mit dem, was du dort machst, neben der Demokratieaufklärung und der großen Reichweite, die du damit aufbaust? Also so, glaubst du wirklich, dass du den Bauern auf dem jetzt in, ich nehme mal Linda als Beispiel, weil ich diesen Dorfnamen so toll finde.
Hier, weil ich in Sachsen-Anhalt
den Bauern in Linda, erreichst du den mit dem, was du dort machen willst? Oder willst du lieber seinen Sohn oder seine Tochter erreichen?
Ist natürlich total eine spannende Frage. Ich kann natürlich am Ende nicht sagen, wen ich komplett damit erreiche. Das ist ja das Gute und Schlechte bei algorithmusgesteuerten System, dass die Frage halt nicht ist, wen will ich erreichen, sondern wen erreiche ich am Ende und vielleicht wie erreiche ich den. Ob ich diesen Bauer da erreiche, kann ich nicht sagen. Ich versuche prinzipiell natürlich mit der Demokratieaufklärungsarbeit, wie jeder Medienschaffende, möglichst viele Leute damit zu erreichen und ein breites Spektrum damit abzubilden.
Kann man davon leben eigentlich?
Jetzt dabei ist.
Also, weil ich meine, Journalisten und Journalistinnen müssen ja auch von ihrer Arbeit leben können. Mhm. Und du bist ja so, du bist so eine Art Chimäre aus Aktivismus und Journalismus. Irgendwie muss man doch auch da leben können von.
Ja, also ich bin im Moment sehr dankbar, dass wir im Moment einen sehr hohen Zulauf auch haben in den Klickzahlen natürlich. Ich meine, ganz das alleine reicht noch nicht. Wir finanzieren uns primär über Spenden und über Zuwendungen, die die Plattform einem zur Verfügung stellen. Ich meine, man kriegt bei YouTube, bei TikTok, bei Facebook kriegt man einfach Geld für seinen Content so. Das reicht jetzt nicht, um damit Vollzeit das zu machen, aber das reicht, um sich gut was dazu zu verdienen und alle Drehs kostendeckend zu finanzieren. Auch noch dem Team Aufwandsentschädigungen. Ich meine, wie gesagt, ich kann da jetzt keine Vollzeitleute einstellen, aber ich kann halt gucken, dass die zumindest für das, was sie da tun, eine Aufwandsentschädigung bekommen und dass damit alle, also die arbeiten alle ehrenamtlich aktuell, wie gesagt, mit Aufwandsentschädigungen, sage ich mal. Genau, und ansonsten bin ich halt normal selbstständig, ne? Ja. Und auch im Medienbereich. Und das ist dann halt. Ich habe jetzt aber Jura studiert, will ich betonen. Ich bin Diplomjurist. Ja, ich habe das erste juristische Staatsexamen auch abgeschlossen. Also habe eine Ausbildung gemacht, was Ordentliches gelernt.
Du hast ja vor kurzem Kritik erfahren, als du beim CSD das Bild des Attentäters geteilt hast, des vermeintlichen Attentäters zu dem Zeitpunkt. Wie gehst du mit so einer Kritik dann in dem Moment um?
Ist das so mit der Kritik?
Ich würde sagen ja.
Von wem?
In den Kommentarspalten darunter.
Okay, also habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Ich glaube, die Wahrnehmung war eher wesentlich positiver zu dem Beitrag. Also,
aber ist es nicht auch ganz schön so bildmäßig, so, das ist er, guckt ihn euch an?
Das habe ich nicht gesagt, ich habe da immer den Konjunktiv verwendet. Ich habe das,
das könnte er sein,
guckt ihn euch so, an. Ich habe mich rein auf den Artikel dort bezogen, der dort verwendet wurde, habe immer den Konjunktiv verwendet, habe gesagt, das ist noch nicht final, habe dann den Beitrag auch gelöscht, das auch nochmal richtig gestellt. Also insofern, ich glaube, wir haben da journalistische Sorgfaltspflichten gewahrt. Wie gesagt, als dann klar war, dass der Täter unterwegs ist, wurde das Video gelöscht. Ich meine, wie gesagt, Kritik ist immer okay. Ich bin über Kritik, wenn sie inhaltlicher Natur ist, dankbar. Glaube natürlich auch, dass man mal Fehler macht, so, aber jede große Zeitung macht halt mal Fehler, jedes Medium macht mal Fehler. Insofern finde ich das halt immer schade, wenn dann so getan wird, ja, der Content Creator hier hat mal jetzt vielleicht einen Post gemacht, der vielleicht mal drüber war, der hat da wieder gelöscht, okay, so, und dann wird das immer so pauschalisiert und gesagt, das ist alles so ganz dolle schlimm, aber so, wenn die Tagesschau oder was Falsches oder so postet, so, ist ja viel, viel schlimmer, erreicht ja viel, viel mehr Leute, aber so bei Personen, die dann mit Namen haften, wird man da viel, viel mehr in Haftung genommen, habe ich das Gefühl.
Worauf ich hinaus will, ist dieses, kann man sich auch verbrennen in dem, was man macht, weil man dann sich vielleicht überschätzt oder seinen Einfluss und seine Wirkung unterschätzt und dann plötzlich eine Welle lostritt, die, mit der man gar nicht gerechnet hat.
Ja, also ich, wie gesagt, die Welle waren ja irgendwie, also ich habe, also wie gesagt, was ich mitbekommen habe, vielleicht ist das auch viel, viel größer, was ich mitbekommen habe, waren 10 andere Content Creator maximal, die irgendwie gesagt haben, es war jetzt irgendwie Kacke. Mhm. Ja, okay, gut, das ist auch deren Recht, das zu sagen. Ich habe damit kein Problem, wenn die das blöd fanden. Okay, so, das ist doch, also gut, wir alle machen halt mal Fehler. Und natürlich schießt man auch über das Ziel hinaus. Ich bin doch kein Superroboter oder kein, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler. Wie dieses Lied von Mark Forster, ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern und so. Okay, ich meine, als Teil der LGBTQIA+-Community hat mich dieser Vorfall halt krass getroffen gemacht. So, und da möchte man natürlich auch seine Reichweite und sein Medium nutzen, um Leute dazu aufzuklären und was zu sagen. Und wenn dann Leute einem natürlich da irgendwie aberkennen, dass man das denn darf, als jemand, dessen Content das ist, ist das ja auch extrem spannend.
Worauf ich hinaus will, ist auch dieser, wenn man dir vorwirft, dass du eigentlich populistisch vorgehst mit dem, was du machst, wie reagierst du darauf? Also ich lasse mich das einfach ganz konkret fragen. So, manchmal finde ich, dass dein Content, aber auch Makans Content so zu auf die 5 ist. Einfach des Effekts
wegen. Das heißt, zu auf die 5?
Auf die, des Effekts wegen. Dann so,
okay. Was
so
heißt, bisschen, was, kannst du das konkretisieren?
Ich konkretisiere das. Du hast ja das Beispiel irgendwie Stern TV und Spiegel genannt vorhin. Oder, das ist so dann eben so eine Bildmethode, dass du nur für das Zitat einen großen Aufreger, eine große Reichweite erzeugst. Also du gehst auf eine Demo als Beispiel oder ganz, ganz frischer Content. Du hast, glaube ich, irgendwie jetzt einen Mann, der im Rollstuhl saß, irgendwie, der irgendwie, wollte dich hinrichten lassen, wenn alles vorbei ist.
Irgendwie sowas.
Genau. Also du fragst ihn was, du wirst von dem Mann bedroht, das ist der Content. So, und was ich mich dann in dem Moment frage, ich sehe das auch gerne und fühle mich dabei eher unterhalten als aufgeklärt. Und zwar, weil man vorgeführt bekommt, wie einfach das Weltbild von einer Person, die an so einer Veranstaltung ist. Aber es ist ja auch keine Überraschung. Das wussten wir ja auch schon alle vorher. Und der Vorwurf könnte ja an der Stelle sein, du nutzt diese Leute und deren Weltbilder, um dich so ein bisschen lustig zu machen über die. So wie Familie Ritter.
Okay, Gegenfrage. Dürfen sich Linke keines Populismus bedienen? Also ich meine...
Doch, das dürfen sie.
Genau, natürlich. So, ne? Ja. Genau. Und ich meine, das ist ja, das ist der, glaube ich, der Kernaspekt. Ich meine, ganz lange haben...
Aber also, wird die Welt dadurch besser?
Also, ich möchte mal kurz eine historische Abhandlung... Also, nicht Abhandlung, aber ich möchte kurz ein historisches Beispiel bringen. Historisch gesehen war es immer so, dass eher die Linken die Populisten waren. Also wenn man sich anguckt, Ferdinand Lassalle, Gewerkschaften, Freitags gehört Fatih Mir, Fünf-Tage-Woche und so. Also historisch gesehen ist ein Grund,
Kern der Arbeiterklasse gewesen, dass man mit ganz einfachen populistischen Parolen Leute an sich bindet, weil eben die Arbeiterinnenschaft einfach nicht die Möglichkeit hatte, sich zu bilden. Das ist Kern und Grundkonsens einer linken Erzählung immer gewesen. Und ich glaube, das muss man sich mal, also ich finde, das ist ganz wichtig zu verstehen, auch für mich, warum wir das so machen, zu kapieren. Unsere Zielgruppe sind nicht die akademisierten, hochintelligenten Menschen. Natürlich, auch wenn die sich das schauen und sich darüber lustig machen wollen, okay, kann ich voll verstehen. Aber wir wollen insbesondere die breite Bevölkerung damit erreichen. Und die breite Bevölkerung, auch ich, lese halt gerne einfache Sachen. Ich lese gerne catchy Phrases, Sachen, die mich erregen, Sachen, die mich bewegen, Sachen, die mich auch emotionalisieren. Und deswegen glaube ich, dass es natürlich einen grundjournalistischen Anspruch braucht, den wir auch, glaube ich, wahren.
Also
ich
meine, wenn man eine Art journalistischer Danger Dan, der so mit dem, wie er wirkt, versucht, eine extrem breite Masse zu erreichen.
Also ich würde mich niemals anmaßen, mit Danger Dan zu vergleichen.
Nee, einfach nur glaube, mit der Methodik, die er so Pop, also, ja, weißt du, er verwendet das Mittel des Pops.
Ich muss sagen, ich bin jetzt bei, ich würde jetzt wirklich von dem Vergleich Danger Dan zurückkommen, weil ich, also ich höre seine Musik und so, aber ich würde das jetzt ungern miteinander vergleichen.
Ich will nur, also seine Musik hat ja als Ziel, das finde ich so spannend, dass er auch so stark kritisiert wurde. Also es ging ja, er
wollte dieses keine Angst, ne?
Genau, er wollte ja nicht die Leute erreichen, die schon sich organisieren, die irgendwie den demokratischen Kampf irgendwie aufnehmen, sondern er wollte die Leute erreichen, die keinen Bock mehr haben, die zu faul geworden sind, die irgendwie sagen, ach, ist doch alles irgendwie so, ist doch irgendwie okay. Also die große breite Masse. Und das, du hast ja im Prinzip gerade auch gesagt, dass du auch mit dem, was du machen willst, du willst eben nicht den linken Kulturwissenschaftler aus Leipzig erreichen, sondern du möchtest eher den Berufsschüler aus...
Oder Heiko vom Band, der bei VW irgendwie sein Metall klopft. Ja. Genau, das ist ja, genau das ist der Punkt. So, ne? Und ich glaube, das ist mein Ziel. Also unser Ziel ist es halt nicht, eben genau das, was du ja auch gerade vorher gefragt hattest, mit der linken Bubble, die ohnehin schon unserer Meinung sind, zu erreichen. Die will ich ja gerade... Also ich freue mich, die auch zu erreichen. Und wie gesagt, für das Hoffnungssignal ist es wichtig. Aber mein Ziel ist eben halt auch eine breitere Masse zu erreichen. Und auch das Ziel von Mark Hunt und das von ganz vielen anderen linken Creatoren, die sagen halt, okay, wir als vermeintlich link, ich mag dieses Rechts-Links-Spektrum an der Stelle nicht, weil ich bin,
mal, ist, aber
genau, aber es ist jetzt mal an der Stelle, drin. Genau, so, ist jetzt drin, ne? Ich bin an erster Stelle, würde ich sagen, Demokrat, ich bin Jurist, so, und ich glaube, niemand würde sagen, dass die SPD eine linksextreme Partei ist. Also, doch die AfD wieder schon geschenkt.
Ich glaube, eine CDU-Leute auch.
Gut, okay, mein Gott, ne? Aber so. Und mein Ziel ist es halt nicht primär, also und wie gesagt, und das finde ich auch, muss man auch wirklich differenzieren zwischen Kurzform und Langform. Mhm. Wenn man sich unsere Langform-Videos anguckt, die gehen ja teilweise anderthalb Stunden, da sind 30 Minuten Gespräch mit einer Person drin, wo verschiedenste Meinungen abgewogen werden. Der sagt seine Meinung, ich sag meine Meinung und dann haben wir einen sehr fruchtbaren Diskurs. Mhm. Aber natürlich dient es auch dazu, eine breitere Masse mit den Kurzform-Videos zu erreichen, weil nun mal eben algorithmusbasierte Systeme so funktionieren.
So ein bisschen kommt mir das dann vor wie Take Me Späti, dass alle kennen die kurzen, aber das ganze Gespräch... Hm?
Also ich meine,
wie viele Folgen Take Me Späti hast du gehört? Komplett.
Was, ich kenne den, ich kenne den.
Das ist so ein ganz extrem erfolgreiches Format, wo ich glaube, Rap-Journalistin kann man sie, glaube ich, nennen, mit so jungen Rappern redet oder auch mit alten Rappern redet und Rapperinnen. Und, und dann wird immer so ganz kurze Clips, die gehen mega krass viral.
Aber halt das ganze Ding nicht. Naja, ich meine, unsere YouTube-Videos kriegen im Schnitt schon 40.000 bis 50.000 Aufrufe. Ne? Mhm. Also ich meine, klar, gut, das Short kriegt da mal so 1,5-2 Millionen oder so, wenn es jetzt gut läuft, sag ich mal. Ich meine, sie sehen halt schon immer mehr Leute. Also ich glaube, wie gesagt, also 40, 50.000 Klicks auf YouTube finde ich jetzt nicht, im politischen Bereich finde ich jetzt nicht wenig. Das ist schon wahrnehmbar. Ja. Und wie gesagt, ich freue mich natürlich am meisten, wenn die Leute unsere Langform-Videos schauen, weil man da natürlich auch viel mehr Inhalt vermitteln kann. Und unser Ziel ist Inhaltsvermittlung. Und natürlich aber musst du dich, ich meine, wie gesagt, es ist ein algorithmusbasiertes System. Und jetzt Leuten einen Vorwurf dafür zu machen, nicht, dass du das jetzt gemacht
hast. Habe ich nicht.
Ich weiß. Es ist eine berechtigte Frage, die man diskutieren muss. Aber ich meine, sich dann den Logiken der Algorithmen zu bedienen und dafür Leute, nicht, wie gesagt, das, was andere Leute machen, verächtlich zu machen, finde ich halt so, ja komm, Digga, dann... Wieso, dann hate halt Leute, dass sie mit dem Strohhalm ihre Limo trinken, so. Mhm. Da habe ich das Ding gemacht, so, dass man aus einer Flasche da einen Strohhalm nimmt, um daraus seine Limo zu trinken. Und das ist so wie halt, dass man auf Social Media halt anders auftritt als im Fernsehen.
Ja. Wie hilft das, was du machst, deinem Bundesland Sachsen-Anhalt?
Das ist spannend. Kann ich natürlich, ich bin jetzt kein Soziologe, ich bin kein...
Nee, aber es hat
was,
ja...
Glaub ich,
was glaubst du, was hilft es?
Naja, also das habe ich ja gerade gesagt, die drei Ziele, die wir erreichen wollen. Also zum einen Hoffnung zu spenden und dass Leute hier sehen. Also ich merke das, wie gesagt, ganz stark bei meinen Lesungen. Wie gesagt, ich hatte nicht Zeit. Ich war jetzt am Montag war ich in Köthen mit über 60 Leuten. Also die Hochschulbibliothek war knackenvoll. Wir mussten da noch extra Stühle reinstellen. Und die Leute waren so, ey, danke, dass du das machst. Danke für deine Arbeit. Danke, dass du ins Gespräch gehst. Danke, dass du uns auch Leitfäden mitgibst, wie ich in so eine schwierigen Diskussion gehe. Also gerade
das finde ich im Übrigen unnötig und ich unterbreche dich.
Gerne, alles gut.
Aber das finde ich total interessant. Wir sind jetzt auch 2 Tage hier und ich kriege wirklich Nachrichten, wo Leute sagen, wir freuen uns so, dass du dieses Gespräch suchst, dass du. Und das überrascht mich, weil dann haben wir als Medienschaffende dann auch versagt, wenn die Menschen, also haben wir, brauche ich gar nicht ein Fragezeichen da setzen, wenn die Menschen aus Sachsen-Anhalt das Gefühl haben, aus dem anderen demokratischen Spektrum, also aus dem demokratischen Spektrum, nicht gehört zu werden. Mhm. Also das, ich habe so ein junger Geschäftsführer hat sich bei mir gemeldet, er ist so froh, dass man hier ist, ob wir uns mit ihm treffen können, damit er mal aus seiner Perspektive als nicht AfD wählender Geschäftsmann eine Perspektive wählen kann. Ja. So, ich habe das Gefühl, dass wir als Journalisten, egal welches Medium, ganz viele Menschen auch ignorieren. Auch bewusst für den Effekt. Weil auf eine Demo zu gehen, ja, ist einfach so. Weil es sorgt eben im Algorithmus nicht für Krawall, wenn dir ein Geschäftsmann in einem kleinen Dorf, der, keine Ahnung, was der herstellt, Hopfen anbaut und sagt so, ja, ist alles scheiße, ich habe keine Auszubildenden und wenn ich jemanden irgendwie aus dem Flüchtlingsheim mir holen will, kriege ich das nicht hin, weil die Gesetze zu streng sind. Mhm. So, das hört aber keiner oder das findet ganz wenig statt. Mhm. Wie können wir das ändern? Mhm. Also, oder vielleicht können wir, gibt es Werkzeuge, die du entwickelt hast, um das zu ändern? Ja.
Voll. Es ist genau das, was du sagst, spricht mir total aus der Seele. Auch das ist ja, glaube ich, der Grund, warum wir das hier aus Sachsen-Anhalt, auch mein Großteil meines Teams kommt aus Sachsen-Anhalt, für Sachsen-Anhalt und jetzt auch über Sachsen-Anhalt das zu machen. Mhm. Also wie gesagt, unser Mittel dazu ist, also natürlich ist das jetzt vielleicht für einen TikTok oder für ein Facebook-Video oder für Instagram nicht perfekt geeignet. Wir versuchen sowas halt immer in die Langform zu bringen. Also dass wir zum Beispiel sagen, wie gesagt, bei uns, wenn wir zum Beispiel auf einen antifaschistischen Gegenprotest gehen, gegen zum Beispiel eine AfD-Veranstaltung oder so, klickt sich bei uns halt jetzt nicht so krass, weil da wissen die Leute, was sie sagen. Mhm. Aber wir versuchen damit zum Beispiel in diesen Langform-Sachen halt auch diesen Gegenprotest abzubilden und zu zeigen, das, was vielleicht Leute algorithmusbasiert nicht so sehr interessiert, ist aber dafür da vorhanden. Und die sehen sich das dann vielleicht da komplett an. Das ist zumindest, ich habe jetzt auch nicht da die Wunderlösung, aber ich glaube, dass das zumindest hilft, für Leute, auch für demokratische Parteien, dort mal eine Plattform zu haben und nicht populistisch zu agieren, sondern gerade bei einem Langform-YouTube-Video, wenn die Leute einmal drinne sind, gucken sie sich das auch an. Vielleicht nicht bis zum Ende, aber sie gucken sich erstmal so bei uns im Schnitt, 20, 25, vielleicht sogar 30 Minuten an. Mhm. Ne? Und dann, wenn du halt in den ersten 30 Minuten dann halt mal so einen Take mit 5 Minuten hast, wo jemand mal, keine Ahnung, wo eine Politikerin von den Grünen oder von der SPD mal interviewst, was wie gesagt algorithmustechnisch nicht so interessant ist, ist jetzt vielleicht nicht der Geschäftsmann, den du angesprochen hast, aber ist ja eine ähnliche.
Ja, klar.
Ähnliche.
Das ist ja auch eigentlich total unangenehm, Technik. Dass wir uns da diesen Algorithmen unterwerfen müssen.
Was heißt unterwerfen?
Vielleicht kann man die auch austricksen.
Was heißt unterwerfen? Ich meine, es sind halt die Plattformen. Ich meine, das ist natürlich eine schwierige Gemengelage als Creator auch, als jemand, der jetzt, wie gesagt, auch sehr dankbar ist für diese Plattform. Ohne die Plattform könnte ich nicht das machen, was ich mache und bin deswegen dankbar, dass es die gibt und dass die vielleicht auch so sind, wie sie sind. Natürlich gibt es überall Verbesserungsbedarf. Den muss aber dann die Politik adressieren. Da bin ich vielleicht auch der Falsche.
Was liebst du an Sachsen-Anhalt?
Vieles. Also die Landschaft, das ist auch das, was viele Leute
hier sagen. Sag mal was ganz Konkretes. Sowas wie, es gibt da so einen See.
Badeseen ist ein sehr guter Take.
Ich wollte jetzt nicht.
Aber aber wirklich tatsächlich aus der Region, aus der ich komme, so Gommern, Plötzki, da gibt es sehr schöne Badeseen. Also zum Beispiel in Gommern gibt es einen Kulk, da gibt es die größte Sanddüne Europas. Das ist wirklich echt schön, da kann man wirklich schön mal so den Sommertag verbringen. Also die Seen und die Natur darum halt. Dann hast du zum Beispiel halt viele Baggerseen, alte DDR-Baggerseen, dann Plötzki. Mhm. Das ist dann so ein Ort weiter. Da hast du wirklich auf, keine Ahnung, da kommen 10 Seen, alle hintereinander weg. Das ist wirklich schön. Also da kannst du wirklich auch für billiges Geld Urlaub machen. Zum Beispiel das Fachwerk in Quedlinburg oder so, finde ich auch total klasse.
Wenn jetzt die AfD 41% hat, gehen wir mal davon aus. Wie sieht denn deine Arbeit danach aus hier in diesem Bundesland?
Ja, das hängt natürlich extrem davon ab, ob die in Regierungsverantwortung kommen oder nicht. Das ist halt so wirklich aktuell die Gretchenfrage. Ich will mich da jetzt nicht festlegen. Ich würde sagen, es ist 50-50. Also es kann genauso gut passieren, dass es passiert. Kann auch passieren, dass es nicht passiert. Ich meine, wenn die an die Macht kommen, haben sie ja schon mehr oder weniger gesagt, was sie machen. Also sie werden halt den Verfassungsschutz und die Behörden instrumentalisieren für ihre Zwecke. Sie werden politische Andersdenken aus ihrer Sicht Extremisten ob ich das Begriff jetzt verfolgen nehmen würde, dieses Wort, aber sie werden sie auf jeden Fall massivst einschränken. Sie werden das Playbook Ungarn Trump machen. Also erst wenn sie die Justiz angreifen, dann werden sie die Medien angreifen, dann werden sie das Wahlsystem angreifen. Ob das jetzt alles in 5 Jahren so passiert, okay, aber ich glaube, wenn die halt erstmal an der Macht sind, dann werden die auch so schnell nicht mehr gehen. Ich werde auch alles dafür tun, an der Macht zu bleiben. Auf meine Arbeit bezogen.
Gehst du?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich bleibe auf jeden Fall in Sachsen-Anhalt, egal was passiert. Das habe ich auch, glaube ich, öffentlich zumindest in meiner Instagram-Story auch gesagt. Ja. Egal was passiert, ich bleibe auf jeden Fall hier. Aber wir müssen uns natürlich überlegen, wie machen wir das dann? Für den Fall, dass sie nicht in Regierungsverantwortung kommen, ändert sich weniger. Aber es ändert sich tatsächlich auch über die Zeit, die ganze Zeit etwas, weil mit steigender Bekanntheit und auch dadurch natürlich größerer Verantwortung muss man sich natürlich auch nochmal andere Sachen gewährleisten. Ich mache mal ein Beispiel. Wir hatten lange bei unseren Instagram-Shorts oder Reels nicht so krass auf Faktenchecks zum Beispiel geachtet. Und jetzt machen wir es zum Beispiel meistens oder fast immer so, dass wenn jemand einen offensichtlich falschen Fakt sagt, dass wir den einblenden und sagen, hier Faktencheck, das ist eigentlich die Wahrheit. Natürlich mehr Fiesen, nicht mehr Arbeit für die Leute, die das machen, aber es hilft, glaube ich, nochmal.
Ja, ich finde es sowieso ganz schwer, also du gehst ja in die Debatte rein, weil die Menschen, mit denen man debattiert, können ganz oft einfach Dinge behaupten, weil du auch als Gegenüber, als Journalist nicht immer alles wissen kannst.
Genau.
Es ist völlig unmöglich, immer alles zu wissen. Und ich glaube, dass die Methode mit dem Faktencheck im Nachhinein auch dann einfach eine gute Methode ist, um dem entgegenzuwirken, dass man trotzdem ins Gespräch erstmal geht.
Genau. Aber das glaube ich. Und natürlich, dass auch mit steigender Bekanntheit natürlich auch für mich privat da einige Entbehrungen einfach sind, mit denen man halt leben muss. Und das wird sich natürlich nach dem 6., also aktuell muss ich halt sagen, ist die AfD, was meine Richtung angeht, recht ruhig. Also die drohen mir jetzt nicht mehr mit Anzeigen oder so. Ich glaube, die ist eher so, ja, der macht halt, was er macht. Und glaube ich, das juckt die gar nicht so sehr, was wir aktuell machen. Ich glaube aber, dass das nach der Wahl anders wird, ne? Weil die ja immer, und das haben sie ja schon die letzten 5 Jahre in der letzten Legislatur gemacht, immer wieder Anfeindungen suchen, immer wieder Feindbilder kreieren, immer wieder versuchen, die zu delegitimieren. Also ich glaube, wenn die hier nicht an der Macht kommen, ist bei denen auch so eine gewisse Frustration da, weil sie hat, und das muss man der AfD auch gerade echt zugestehen, also die machen wirklich, also sie machen einfach sehr viel Wahlkampf hier. Das kann man halt nicht von der Hand weisen. Auch der Spitzenkandidat macht einfach viel Wahlkampf, ne? Also es gehört zur Wahrheit auch dazu. Kann er auch, weil er kein Ministeramt oder sowas hat. Ich meine, der kann da wirklich Vollzeit Wahlkampf gerade machen. Wird dafür ja auch von unseren Steuergeldern gut bezahlt als Abgeordneter. Und gerade beim Spitzenkandidaten ist ja auch so, der ist jetzt länger Berufspolitiker, als dass er in der freien Wirtschaft aktiv war. Insbesondere, wenn er jetzt nochmal eine Runde länger macht. Mal geschenkt. Aber
das ist ganz interessant, das habe ich gestern Matthias Lischke auch gefragt. Er ist ja eigentlich Berufspolitiker. Wollte er eigentlich dann auch nicht so richtig zugeben.
Aber es sind die.
Ja, also es ist ja, also sie sind eigentlich, sie werden das, was sie verachten.
Ja. Und die AfD insbesondere, ich meine, das haben wir ja auch bei dem Erfurter Parteitag erlebt, mit einer nach außen hin wahnsinnigen Professionalisierung. Da wird immer dieses Münzenmeier-Netzwerk genannt, also um den rheinland-pfälzischen Landesvorsitzenden Münzenmeier, der dann Alice Weidel Generalsekretär werden soll, wenn Tino Chrupalla gestürzt ist. So, da merkt man natürlich eine Professionalisierung dieser Partei. Und die AfD ist alles, aber sie ist genauso eine Altpartei geworden, wie das, was sie immer kritisiert hat. Das beste Beispiel ist ja Sachsen-Anhalt, die Vetternwirtschaftsaffäre. Ja. So, der Vater vom Spitzenkandidaten arbeitet gut dotiert für 8.000 oder 9.000 Euro fast, glaube ich, in dem Bundestagsbüro eines anderen Abgeordneten. Bundestagsabgeordnete der AfD, namentlich Thomas Korell, kennen die einen Mitarbeiter nicht. So, hier gibt's da ein Büro in Dessau, da sollen angeblich 16 AfD-Mitarbeiter arbeiten, die da niemand je gesehen haben soll. Also ja, die AfD ist genauso eine Altpartei geworden wie alle anderen. Also,
du triffst ja nun wirklich viele Wählerinnen und Wähler der AfD. Warum ist da, was hast du gelernt über diese Wählerinnen und Wähler der AfD, dass sie diese ganzen Fakten nicht in ihre eigene Argumentation mit einbeziehen?
Spannende Frage.
Also was hast du gelernt?
Ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ich muss das wirklich jetzt mal quantifizieren, weil das ist sehr viel. Also zum einen habe ich gelernt, das Schlimmste und Falscheste, sofern man denn dieses Wort benutzen möchte, was es nicht gibt, aber das Gefährlichste aus meiner Sicht ist, die wirklich zu pauschalisieren. Und das wird in den Medien immer noch gemacht. Sehr viel. Zum einen gibt es wahnsinnig viele verschiedene Motivationen, warum die das machen. Das sind auch alles teilweise keine schlechten Menschen.
Nee, das will ich damit nicht gesagt haben.
Ich weiß genau, aber so, ich habe manchmal das Gefühl, das wird manchmal von auch einer linken Öffentlichkeit, die man da auch kritisieren muss, so dargestellt, als wären AfD-Wähler per se irgendwie schlecht oder dumm oder ungebildet. Das ist nicht so. Das ist viel zu einfach. Ich glaube, ein Großteil der Leute, die wählen, die ich erlebe, wählen die, weil sie wirklich glauben, dass das was Gutes ist. Sie glauben, dass die AfD für sie tatsächlich etwas anzubieten hat. Die Realität ist eine ganz andere. Programm steht für die nichts drin. Auch wenn man ihnen das sagt, das interessiert die nicht. weil es bei der AfD aber auch gar nicht so sehr um Inhalte geht. Auch das ist das, was viele nicht verstehen. Bei der AfD geht es um eine emotionale Erzählung. Mhm. Es ist die Erzählung von wir gegen die da oben, übrigens eine urlinke Erzählung, wo ich wieder bei der Historie bin. Mhm. Das ist die urlinkeste Erzählung, wir gegen das System von denen da oben. Das hat sich die AfD jetzt gekapert. Wir sind die Stimme gegen die da oben. Das ist eine rein emotionale Erzählung von wir gegen die da oben. Und deswegen versteht, da versteht man dann auch, warum die Inhalte der AfD die gar nicht interessieren. Weil das ist egal, weil die projizieren in die AfD alles hinein, was ihre vermeintlichen, auf Englisch würde man sagen Desires sind, oder also ihre vermeintlichen Wünsche, Träume, Ziele, ihre Vorstellung, was sie wollen. Und ich meine, das ist ja auch, bezeichnend ist dafür ja auch dieser Wahlspruch. Alles ist möglich. Das ist ja unkonkreter, geht's ja gar nicht. Mhm. Man kann ich mir auch hinstellen und sagen, ich verspreche das Blaue vom Himmel. Ja gut, ist jetzt ja bei der AfD eine Blöde, bei Blau und so. Aber so, ne, ich meine, da kann halt jeder irgendwas reinprojizieren und das, darum geht's ja auch. Und deswegen kann man, und übrigens auch, was ich gelernt habe, man kann die AfD nicht inhaltlich stellen. Auch die
kann man nicht, also ist
genau,
vorbei.
Die Funktionäre ja. Kannst du nicht inhaltlich stellen, weil das wollen die gar nicht. Ich meine, nochmal Beispiel Spitzenkandidat. Ich erinnere mich an eine Talkrunde beim RND, also Redaktionsnetzwerk Deutschland, wo das war das erste Aufeinandertreffen, da gibt es ja jetzt viele von denen, heute ist ja MDR heute Abend,
ja.
So da sagen alle, also da wird der Herr Spitzenkandidat darauf angesprochen und gefragt, wie ist das denn mit den inklusiven Klassen? Also die AfD will in Sachsen-Anhalt sagen, Menschen mit Behinderung, die gehören bitte abgeschoben in eine andere Klasse und die sollen da mal ihr Ding machen und da versauern und die richtig leistungsstarken Deutschen dann so blöd, ich sag das
nicht bewusst,
die dürfen dann in eine andere Klasse gehen. Und dann sagen alle Spitzenkandidatinnen von der AfD, Herr Siegmund, in Ihrem Programm steht das so auf Seite... Nein, das ist nicht so. Nein, das steht da nicht. Doch, das steht auf Seite sowieso. Das interessiert den aber nicht. Mhm. Das interessiert auch die Wähler nicht. Die AfD-Medien machen dann trotzdem, AfD-Siegmund zerstört den, AfD-Siegmund macht das so. Vollkommen egal, was der eigentlich sagt. Es geht um diese Erzählung von, wir sind gegen die da oben. Das ist eine emotionale Geschichte. Und nochmal, es gibt viele verschiedene Gründe, warum die wählen. Mal sind es die Windräder, mal ist es die Ungerechtigkeit der vermeintlichen Ausländer, was das Hauptthema ist. Mieten, Rente, also es ist komplex, ich könnte darüber eine Stunde jetzt noch erzählen, deswegen kürze ich das mal ab. Es empfiehlt sich, viel in den Diskurs zu gehen, es empfiehlt sich, und das ist das, was ich bei meiner Arbeit auch noch gerne betonen möchte, ja, ich versuche Menschen von Meinungen zu trennen.
Ja.
Der Mensch kann zu mir ganz nett sein. Ich muss auch sagen, auf den AfD-Veranstaltungen haben wir so aktuell immer noch so 2/3 der Leute, die durchaus freundlich mit uns reden. Klar gibt es da auch die Leute, die dann schubsen, beleidigen, treten, spucken und sowas, die gibt's, ja, aber das ist nicht der Großteil. Und wie gesagt, bei Demos muss man ja sagen, das sind ja Leute, die ein gefestigtes ideologisches Weltbild haben. So. Und ich glaube, das ist halt wichtig, die aber von ihren Meinungen zu trennen, dann aber in der Sache sehr hart zu sein und in der Sache auch nicht locker zu lassen und dann aber den Menschen vielleicht einfach wahrzunehmen und zu akzeptieren und so.
Ja. Vielleicht ist das Wichtigste.
Ja.
Was man daraus ziehen kann. Ich frage mich gerade, das Interessante ist ja, dich würde es ja nicht geben, wenn es die AfD nicht geben würde.
Vielleicht in dieser Form
also, nicht. Ich sag, dich als Mensch würde es geben, natürlich, aber in der Darstellungsform, wofür das nutzt. Das ist
möglich,
so,
ja.
Was das alles was da für ein Dominoeffekt entsteht, was alles dabei ist.
Genau, deswegen, also das muss man ja auch sagen, wenn man immer den jungen Leuten heutzutage vorwirft, sie seien so
unpolitisch.
Genau, oder sie seien so unpolitisch. Ich glaube, die Generation, meine Generation, ist mit die politischste Generation seit 1968. Weil insbesondere gerade im Osten dieses AfD-Thema die Leute wahnsinnig politisiert hat. Also ich würde nicht sagen, dass ich der AfD dankbar bin. Mir wäre es auch lieber, wenn es anders gegangen wäre. Mhm. Aber man erlebt hier auch in Sachsen-Anhalt, gerade im Zuge dieser Wahl, ich glaube, es gab noch nie so viele Gegenproteste. Leute, die sich in Parteien engagieren, Leute, die Wahlkampf machen. Leute, die aus dem ganzen Bundesgebiet hierher kommen, Wahlkampf zu machen. Und das ist ja auch das, was Medien, muss ich jetzt vorsichtig sagen, auch nicht berichten. Ich meine, ich sehe das in der SPD, ich sehe das bei den Grünen, ich sehe das bei der Linken, wie viele Leute da wirklich aus dem ganzen Bundesgebiet kommen und auch hier vor Ort Basisarbeit machen. Das war all die Jahre nicht so. Das ist der also intensivste Wahlkampf aller Zeiten in Sachsen-Anhalt.
Ja.
Und das darf man auch nicht vergessen. So, und unabhängig davon, ob die AfD da jetzt an die Macht kommt oder nicht, es hat auf jeden Fall gezeigt, dass Leute sich wahnsinnig stark hier politisiert haben darüber. Und das ist ja erstmal nichts Schlechtes.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
War sehr schön.
Ja, ich hoffe, ich konnte was beitragen.
Ich würde sagen, ja.
Sehr gut. Okay, aber es war auch intensiv.